Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medizin Direkt, dem Medizin-Podcast.
Bevor wir in das heutige Thema eintauchen, möchte ich Ihnen unseren Gast vorstellen. Professor Dr. Bernhard Meyer zählt zu den renommiertesten Neurochirurgen Europas. Seit 2006 ist er Direktor der Klinik und Polyklinik für Neurochirurgie an der Technischen Universität München, rechts der Isar. Und Inhaber des Lehrstuhls für Neurochirurgie an der Technischen Universität München. Sein medizinischer Weg führt ihn über die Universität Padua und Erlangen-Nürnberg sowie Forschungsaufenthalte unter anderem an der Northwestern University in Chicago und der State University of New York in Brooklyn. Seine Facharztausbildung absolvierte er an der Universitätsklinik in Tübingen, Duisburg und Bonn sowie im Rahmen internationalen Aufenthalten in Zürich und in den USA. Seit mehr als 3 Jahrzehnten prägt er die Neurochirurgie in Klinik, Forschung und Lehre. Professor Meyer engagiert sich seit vielen Jahren in führenden nationalen und internationalen Fachgesellschaften. Er war unter anderem Präsident der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft, Präsident der Deutschen Akademie für Neurochirurgie, Präsident der Internationalen Group for Advancement in Spinal Science sowie Vorsitzender der Spine Section der European Association of Neurosurgical und des Education and Fellowships Komitees von der Eurospine. Wer einmal einen von ihm verantworteten wissenschaftlichen Kongress erlebt hat, weiß, dass ihm weit mehr als medizinische Exzellenz wichtig ist. Gemeinsam mit seinem Team hat er einen Kongress organisiert, die durch höchste wissenschaftliche Qualität, innovative Formate und einen nachhaltigen Veranstaltungsgedanken Maßstäbe gesetzt haben. Seine wissenschaftliche Arbeit umfasst über 1000 Publikationen mit zehntausenden Zitierungen. Gleichzeitig steht er wie kaum ein anderer für die Verbindung von Spitzenmedizin, moderner Technologie und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Von der Neuroonkologie über die Wirbelsäulenchirurgie bis hin zur Robotik, künstlicher Intelligenz und Gehirn-Computer-Schnittstellen. Mit seinem Team am Technischen Universitätsklinikum München, Klinikum rechts der Isar, hat er zuletzt einen medizinischen Meilenstein mitgestaltet. Die erste klinische Implantation einer modernen Gehirn-Computer-Schnittstelle dieser Art in Europa. Ein Projekt, das weltweit große Aufmerksamkeit erfahren hat und neue Perspektiven für Menschen mit schweren neurologischen Erkrankungen eröffnet. Ich freue mich deshalb sehr, heute einen der führenden Neurochirurgen unseres Landes bei Medizin Direkt begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Bernhard Meyer.
Vielen Dank. Sehr gerne.
Herr Professor Meyer, jetzt haben wir ja schon im Intro ein bisschen was über Sie erfahren. Aber jetzt kommt die spannendste Frage, die immer jeder Zuhörer bei uns hat. Wie sind Sie denn eigentlich zur Neurochirurgie gekommen?
Vielleicht mache ich Sie enttäuschend, aber es war ein reiner Zufall. Ich wollte immer Chirurg werden und mich hat aber auch Neurologie interessiert. Und dann habe ich im letzten Studienjahr, im sogenannten PJ, also praktischen Jahr, habe ich als Wahlfach Neurochirurgie gemacht. Und das war damals in Erlangen. Und Erlangen war in der Zeit, in den 80er Jahren, das führende Zentrum in Europa. Und das fand ich faszinierend. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das. Da war, damaligen Zeit, war das eher ein, sagen wir mal, frustrierendes Fach. Ja? Und für mich war es so, dass ich mir gedacht habe, ich brauche eine Herausforderung, weil es gibt nichts Schlimmeres als Langeweile. Und haben gedacht, da ist viel zu tun und dann habe ich das gemacht, spontan.
Wirklich sehr, sehr interessant, Herr Professor Dr. Meyer. Ist ja schon auch ein sehr, sehr spezielles Fach. Sie haben es gerade gesagt. Es gibt damals, oder damals waren es auf jeden Fall deutlich weniger als jetzt, die sich dann für das Fach entscheiden. Man muss auch mal dazu sagen, das Fach unterscheidet sich ja auch nochmal in verschiedenen Bereichen. Es gibt ja dann so Spezialisierungen, kopflastig, sagt man dazu, oder wirbelsäulenlastig. Oder handlastig gibt es mittlerweile ja auch schon. Genau. Wirklich sehr, sehr nett von Ihnen, dass Sie uns da mal mitgenommen haben. Die Neurochirurgie gilt ja als eine der anspruchsvollsten Fachgebiete der Medizin. Gleichzeitig entwickelt sie sich rasant weiter, insbesondere in neuen Technologien. Das fällt uns ja allen auf, durch die Medien und so weiter. Heute beschäftigen Sie sich intensiv mit Gehirn-Computer-Schnittstellen. Was hat Ihr Interesse an diesem Forschungsfeld geweckt und warum hat dieses Thema aus Ihrer Sicht so große medizinische Bedeutung?
Also als es mich angefangen hat zu interessieren, das war vor genau 12 Jahren, war das auch wieder eine Art Zufall, weil in meinem Labor die Person, die das damals gemacht hat, das war ein anderes Thema, was sie bearbeitet hat, mich woanders hin bewegt hat und ich mir überlegt habe, ob ich dasselbe mache. Also eine Person berufe, die, sagen wir damals, vaskuläre, also gefäßbedingte Forschung. Und dann hatte ich einen Freund, den kannte ich aus Studientagen und als Assistent, als Lou, der war in der UCLA in Los Angeles. Mit dem hatte ich kurz vorher gesprochen und er hat gesagt, das Brain-Computer-Interfaces und das hat mich irgendwie fasziniert. Vielleicht war das einfach auch ein bisschen einfach Neugierde, weil die Vorstellung davon, dass man das menschliche Gehirn mit einem künstlichen Gehirn verbindet, fand ich faszinierend. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich. Und habe dann kurze Zeit später sozusagen auch per Zufall die Bewerbung von jemandem gehabt, dem Professor Simon Jakob, der eine Stelle gesucht hat. Und der hat es bis dato, das nennt sich Einzelzellableitung, also es wird eine Nervenzelle des Gehirns ableitet, in Tieren gemacht. Und dann hat er mich angeschrieben, habe ich gesagt, ja, kommen Sie vorbei. Vielleicht würden Sie es auch mit Menschen machen. Und dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, ja, und so entstand das.
Wahnsinn.
Und dann haben wir, ja, vor 8 Jahren war das schon, sozusagen die ersten sogenannten Akutimplantationen gemacht. Das heißt, bei Patienten wegen irgendwas anderem operiert werden, wach sind während der Operation, mit einer Erfahrung gesammelt und die tatsächlich sehr große Serie. Und dann hatten wir viel Erfahrung und dann haben wir 2022 die erste Patientin implantiert, die es dann chronisch trägt, dieser Zeit. Und eben letztes Jahr, knapp ein Jahr jetzt, den zweiten Patienten.
Gemeinsam mit Ihrem Team haben Sie ja tatsächlich da einen medizinischen Meilenstein mitentwickelt oder mitgewirkt. Als eine der ersten, die die Gehirn-Computer-Schnittstelle dieser Art in Europa erfolgreich implantiert haben, im Endeffekt. Was ging Ihnen denn in dem Moment durch den Kopf, als das so die ersten Male waren?
Auf das mag vielleicht für die Zuhörer und Zuschauer komisch klingen, aber ich bin so stark an der Sache orientiert, dass ich jetzt da weniger drüber nachgedacht habe, wir sind die Ersten, wir machen das jetzt so, sondern mehr, die Vorbereitung ist ja extrem lang und sorgfältig und dann muss es auf den Punkt klappen und das erfordert von mir so viel Aufmerksamkeit, dass ich jetzt an diese Dinge nicht gedacht habe, sondern eher hinterher dann zufrieden war, dass es geklappt hat.
Mhm. Wie war das denn dann für Ihr Team auch? Also das ist ja, so wie Sie gesagt haben, das ist viel Vorbereitung, viele interdisziplinäre Themen natürlich auch mit dabei.
Ja.
Aber Sie haben ja eine riesengroße Abteilung in der Universität rechts der Isar. Wie war das für Ihr Team, als so die OP jetzt da auch letztes Jahr war?
Also ohne dass Sie alle mitnehmen, funktioniert es nicht. Das ist übrigens auch der Knackpunkt, warum wir jetzt sozusagen damals die ersten in Europa waren und auch weltweit jetzt nicht so weit hinten dran waren, weil sie als Einzelperson das nicht machen können. Sie müssen praktisch jeden mitnehmen und er muss es auch gewohnt sein. Es ist ja, wir dürfen nicht vergessen, das sind ja experimentelle Eingriffe.
Mhm.
Das heißt, sie muten dem Patienten etwas zu, beziehungsweise in dem Fall, wenn sie chronisch implantieren, ist es ja gar kein Patient. Der war mal Patient und stellt sich einem chronischen, jahrelangen Experiment zur Verfügung. Da müssen Sie die Unterstützung und auch die Begeisterung von allen haben und nicht nur von den Ärzten und den Wissenschaftlern, die mit beteiligt sind, sondern auch alle, die im OP arbeiten, auch die beteiligten Fachdisziplinen dürfen sich nicht wundern, was wird denn da gemacht,
mhm.
ja, sondern sie müssen das Klima schaffen, dass das wirklich etwas ist, was in die Zukunft geht, was vielleicht dem Patienten akut nicht so sehr hilft, aber dass es sozusagen ein echter Fortschritt ist für zukünftige Patienten.
Ja, Menschen haben ja in den vergangenen Monaten zum ersten Mal von dieser Gehirn-Computer-Schnittstelle gehört. Gleichzeitig herrscht oft Unsicherheit darüber, was die Technologie tatsächlich leisten kann und was nicht. Wir erleben das ja tagtäglich mit KI, auch über die Medien, was alles immer so Neues kommt und auch nicht und dann funktioniert und nicht funktioniert. Deshalb würde ich jetzt ganz gern mit Ihnen über die Grundlagen so praktisch in dem Thema beginnen und würde da in das Kapitel reingehen, was ist denn eigentlich so eine Computerschnittstelle? Und da auch gleich reingehen, Herr Professor Meyer, wenn Sie einen Patienten oder eine Patientin ohne medizinische Vorkenntnisse in 2 oder 3 Minuten erklären müssten, was ist denn eigentlich so eine Gehirn-Computerschnittstelle? Im Detail, um wie würden Sie es beschreiben?
Übergeordnet ist einfach eine Verbindung zwischen Ihrem Gehirn und einer Maschine, in dem Fall einem Computer. Und das ist gar nicht so schwierig, wie man sich es vorstellt, weil Ihr Gehirn ja aus Abermilliarden Nervenzellen, einzelnen Nervenzellen besteht, die untereinander kommunizieren. Und die Grundlage der Kommunikation ist immer Elektrizität. Mag sie auch noch so klein sein. Und das ist ja nichts anderes. Und das können Sie natürlich abgreifen. Ja, wenn Sie es schaffen, eine einzelne Nervenzelle zu treffen, Sie können auch mehrere auf einmal anschauen, dann können Sie diesen Spannungsabfall oder Anstieg, je nachdem, ob die Zelle aktiviert ist oder nicht, können Sie messen. Und Sie können sie übertragen, ganz normal, an ein elektronisches Gerät. Und dann entstehen Muster natürlich. Sie haben jetzt, sagen wir mal, Zellen abgeleitet für eine bestimmte, wo Sie denken, sie ist für eine bestimmte Handlung in Ihrem Hirn, einfach jetzt halber zum Beispiel eine Bewegung zuständig, dann ist es bei jeder Bewegung unterschiedlich, welche Zelle wann, wo und vor allen Dingen in welchem zeitlichen Muster aktiviert wird. Und das ist alles, was Sie aufzeichnen. Das sind sogenannte Aktionspotenziale, das kennt man seit Jahrhunderten. Und Sie müssen, das ist die Schwierigkeit dabei, sozusagen aus dem Muster erkennen, was wollte der eigentlich jetzt. Und das ist auch, wenn ich dazufügen darf, der Grund. Diese Implantationen gibt es eigentlich schon seit 20 Jahren, aber es ist quasi bis vor 3 Jahren vor sich hingedümpelt. Und der Grund ist, weil die Komplexität, das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn Millionen Nervenzellen unterschiedliche Muster in unterschiedlichen Zeitabräumen von Millisekunden generieren, das können Sie ja nicht mit der Hand auslesen. Und der Grund, warum es jetzt funktioniert, ist, weil die generativen KIs, also künstliche Intelligenzen, einfach so wie ChatGPT und alles auch, es möglich machen. Ja, Sie können praktisch diese Muster auslesen lassen jetzt. Und deswegen ist Neudeutsch sozusagen der Hype darum entstanden.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu hören und vielen, vielen Dank, dass Sie so versucht haben, laienhaft wie möglich zu beschreiben.
Auf jeden Fall. Komplex und schwierig, aber.
Es ist auf jeden Fall noch komplexer im OP dann am Ende, wo wir dann auch nochmal drauf kommen, aber wirklich faszinierend, wie Sie das rübergebracht haben und auch sehr, sehr verständlich für alle und auch so mit diesem Mix, dass Sie es erklärt haben. Ich sag's jetzt mal einfach ganz kativ, der Elektriker, wir hatten hier auch schon den Professor Beckmann zum Beispiel, der gesagt hat, er ist eigentlich Handwerker, weil er sägt, er bohrt, er macht alles. Genau, das ist natürlich bei Ihnen noch viel, viel feiner in der Neurochirurgie. Wirklich sehr, sehr toll. Jetzt haben Sie uns ja auch ein Modell mitgebracht. Was passiert denn biologisch in dem Moment, in dem ich beispielsweise den Gedanken fasse, meine Hand zu bewegen? Welche Signale entstehen im Gehirn und wie kann ein technisches System das überhaupt erkennen?
Ich habe Ihnen 2 Modelle mal mitgebracht, die im Prinzip dasselbe machen, nur unterschiedlich. Das ist das System, das es schon sehr lange gibt. Das ist für die Forschung wohl bekannt. Das kann man wahrscheinlich nicht sehen. Da sind 4 so Drähte dran, an diesem sogenannten Socket, was nichts anderes ist als ein Stecker. Mhm. Dieser Stecker wird auf dem Schädelknochen festgemacht und dann werden da vorne, sind so ganz kleine, winziger als mein kleiner Fingernagel.
Wahnsinn.
Da sind 64 kleine Nädelchen drauf, 1 Millimeter lang. Und die implantieren Sie in die äußere Schicht der Gehirnrinde. Normalerweise ist dann so, bei dem Abstand, den Sie da haben, dass jede ungefähr 1 Nervenzelle abgreifen kann. Und dann haben Sie 4 mal 64 und die platzieren Sie an unterschiedlichen Orten. Also 2 davon, zum Beispiel bei dem Patienten, der jetzt sehr bekannt ist, 2 davon dort, wo er seine Hand und seinen Arm bewegt, 2 etwas weiter vorne, wo er sozusagen den Gedanken fasst, was er eigentlich machen will. Und 1 dahinter, sozusagen als Feedback, ist das auch passiert, was ich gemacht haben will. Ein sogenanntes Closed Loop, also ein geschlossener Ring von Absicht, etwas zu tun. Ich führe es aus, ich kontrolliere, ob es stimmt. Das ist die Idee dahinter. Implantiert wird es an Orten, wo Sie vorher kartiert haben. Das kann man durch die Haut, kann man kartieren, das auf die Gehirnoberfläche projizieren, in einem Bild, so einem Kernspin zum Beispiel. Und genau diese Stelle können Sie bei der OP anfahren. Jetzt ist das kompliziert genug, fast der einfache Teil, weil der schwierige Teil ist dann in der sogenannten Dekodierung der Signale. Ich habe es ja vorhin versucht zu erklären. Selbst eine einfache Sache, wie ich nehme mir jetzt das Glas und hebe es hoch, führe es zum Mund, ist sozusagen eine unglaubliche Folge von Aber und Aber und Aber Millionen Mustern, von sogenannten Aktionspotenzialen. Mhm. Und aus diesem Muster muss der Computer erkennen, ah, das war das, was er wollte. Und dann zurückspielen an den Patienten. Ja, das war richtig, das war falsch. Und so lernen die beiden Systeme voneinander. Das ist der Stand, wie es heutzutage ist.
Das haben Sie wirklich jetzt sehr, sehr toll erklärt. Jetzt haben Sie ein zweites Implantat.
Also dieses Implantat ist für die Forschung sehr gut, wird aber nie, weil Sie ja, das tatsächlich, das schaut aus der Haut raus, am Kopf. Mhm. Und wenn Sie etwas tun wollen, dann braucht der Proband, wir sagen nicht Patient, sozusagen direkt Kontakt physisch über einen Stecker mit einem Computer oder einem Server. Das ist natürlich, wenn Sie weiterdenken, dass es mal Patienten dann tatsächlich dienen soll und zu Hause fähig ist, geht nicht. Aus zwei Gründen heraus, die sogenannte Invasivität, also dass Sie tatsächlich das Gehirn verletzen da dabei, ist ein Punkt, der das System zumindest dauerhaft schwierig macht, weil die Signale über die Zeit, je nachdem, verloren gehen. Und zum anderen brauchen Sie natürlich etwas, was allein aus Sterilitätsgründen unter der Haut ist. Wenn es überhaupt machbar ist, praktisch über irgendetwas, sei es Bluetooth oder sonst irgendwas, mit einem System, einem elektronischen System oder was auch immer verbunden ist. Und deswegen brauchen Sie sozusagen Weiterentwicklungen, die stattfinden auf der ganzen Welt, verschiedene Firmen. Das ist im Prinzip etwas, was Sie nur auflegen müssen. Da drin sind noch deutlich mehr Kontakte. Das ist ein sogenanntes ECOG, Elektrokortikogramm. Eine Elektrode, die man aufs Hirn auf, das ist ein altes Prinzip. Das gibt es schon ewig, seit den 50er Jahren wird das gemacht. Da ist es nur viel grobschlächtiger. Da waren dann 4, 5 Kontakte drin, war ein dickes Silikonband. Aber das ist etwas, was sozusagen wahrscheinlich für bestimmte Indikationen, für viele Indikationen die Zukunft sein wird.
Ja, wäre auch interessant zu hören jetzt von Ihnen, dass gerade das letzte Implantat, das Sie gesagt haben, das kommt ja schon aus, gibt schon länger und das hat man auch schon in der Art und Weise gehabt. Und man hat es jetzt einfach wieder neu auferlebt mit anderen Parametern.
Ja, deswegen bin ich auch so ein bisschen zurückhaltend. Ja. Genau, wir sind die Ersten oder sonst irgendwas. Sind wir zufälligerweise. Ne? Muss man ganz offen sagen. Das liegt aber an der Umgebung und dem Willen, es zu machen. Und natürlich war das schon in der Zeit, also nicht bei der ersten Patientin. Ich hatte ja gesagt, wir haben 22 eine Patientin implantiert, da gab es quasi nur das. Und dann, das bekannteste in den Medien ist ja Elon Musk und Neuralink. Mhm. Da begann sozusagen die Aufmerksamkeit, weil sozusagen das Ganze in die Richtung ging, jetzt wird's interessant, jetzt machen wir das auch. Und für uns war aber damals so, dass wir wussten, für reine Forschung ist es ein extrem solides Implantat, kann es aber nicht für die Zukunft sein, weil es eben nicht den Schritt schaffen kann von einer reinen Forschung in die klinische Anwendung am Patienten, nennt sich Translation. Das können Sie damit nicht erreichen. Ja. Und mein dezidiertes Ziel ist, dass es sozusagen in den nächsten 5 Jahren so weit ist, dass es auf dem echten Patienten für eine bestimmte Indikation übertragen werden kann und dann auch eine klinische Anwendung hat. Das ist auch ein schrittweiser Prozess, der wird dann nochmal 10, 20 Jahre dauern, bis es sich verfeinert. Aber deswegen brauchen Sie andere Implantate.
Vielen lieben Dank dafür schon mal. Wir kommen danach auch nochmal auf die Zukunftsfrage. Jetzt fragen sich aber viele Menschen vermutlich, wie kann so ein Computer eigentlich Gedanken lesen? Was passiert tatsächlich und wo beginnt denn da eigentlich so das Missverständnis?
Also das größte Missverständnis ist, dass der Computer keine Gedanken lesen kann im Moment. Der Computer erfährt sozusagen, so hatte ich jetzt ein paar Mal gesagt, Muster an Elektrizitätsänderungen im Gehirn, aber auch nur einer ganz umschriebenen Stelle. In dem Fall, bei der ersten Patientin ging es um Sprache, bei diesem Patienten ging es um Bewegung. Alles andere ist ja ausgeklammert. Mhm. Und der Gedanke, wenn Sie so wollen, der ist für den Computer völlig unklar im Moment. Der sieht etwas, was er auch nicht versteht und nur im Kontext mit dem Patienten sozusagen interpretieren kann und umgekehrt. Ich verstehe, dass das etwas ist, was Leute umtreibt und ich weiß auch nicht, wie es in 20 Jahren sein wird, wenn sie natürlich ganz andere Möglichkeiten haben. Deswegen ist es tatsächlich so, dass die Angst nicht unbegründet ist, wenn man sagt, ratlos, meine Gedanken, das ist sehr wohl begründet. Mhm. Und wo ein Weg ist, der eigentlich etwas dienen sollte, was gut ist, wird es auch, das wissen Sie, das immer so, auch Missbrauch stattfinden. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich damit beschäftigt, und zwar nicht nur ich jetzt als Arzt. Ich muss mich damit beschäftigen, was vielleicht passieren könnte, weil ich öffne ja Türen.
Auf jeden Fall.
Ich sage, das ist nur für Patienten, aber was weiß der nicht, wenn ich es mal mitentwickelt habe, dann kann ich ja nicht mehr sagen, halt, jetzt hör mal aber auf.
Ja.
Sondern das ist eine politische und gesellschaftliche Entscheidung und ich finde, dass die Gesellschaft, und ich meine jetzt nicht nur die Politik, gar nicht, sondern die Gesellschaft an und für sich, das heißt, jeder Einzelne muss sich damit auseinandersetzen, weil es wird ein Thema sein, da bin ich fest davon überzeugt, dass die Menschheit ändert.
Auf jeden Fall, ich bin da, stimme Ihnen da voll zu. Das wird auf jeden Fall was sein und jetzt könnte ich zu einer Frage kommen, die ich vielleicht am Anfang schon mal hätte stellen können, aber hätten Sie vor 20 Jahren gedacht, dass wir jetzt so weit sind, so
zu machen? Im Leben. Ich sag's Ihnen ja, vor 12 Jahren hatte ich gedacht, ich will es jetzt nicht zu banalisieren, das ist eine spleenige Idee von mir.
Mm-mm.
Das ist was, was mich interessiert. Und tatsächlich, ich hatte keinen blassen Schimmer, was daraus jetzt geworden ist.
Mm.
Und das konnte ich gar nicht, weil ich nicht voraussehen konnte, weil ich kein Spezialist dafür bin, wie sich künstliche Intelligenz entwickelt. Das ist, nehmen Sie das einfache Beispiel von ChatGPT. Kein Mensch hat gedacht, dass sowas je existiert. Und am Anfang waren auch alle Leute erschrocken. Und um das als Beispiel zu nennen, und das ist ja tatsächlich etwas, was genauso, wie man sagen, disruptiv, also gesellschaftsverändernd ist, da ist es ja so, dass auch die Leute erstmal Angst hatten.
Ja.
Und gesagt haben, halt, halt, halt. In Italien ist es verboten worden für 6 Monate in der naiven Idee, das würde etwas, was alle haben wollen, aufhalten.
Ja.
Genauso ist es hier. Das Interesse von Kapitalisten auf der einen Seite, von Staatsmächten auf der anderen Seite und durchweg vor allen Dingen des Militärs, an so etwas ist riesig. Unsummen von Geldern gehen da rein. Und wenn man sozusagen als eine demokratisch fundierte Gesellschaft, wie es in Europa halt ist, sich nicht drum kümmert, dann wird es schwierig.
Ja, auch nochmal später ein bisschen drauf, über die Hürden, die da so sind und was wir in Europa mit und auch im Vergleich zu USA und so weiter haben, kommen wir auch nochmal drauf zu. Jetzt würde ich gerne noch eine Frage stellen, worin unterscheidet sich denn so ein Gehirn-Computer-Schnittstelle von anderen neurochirurgischen Implantaten, wie zum Beispiel die tiefe Hirnstimulation, die, sag ich mal, jetzt eher geläufig ist oder Cochlea-Implantat?
Mhm. Gar nicht so viel. Gar nicht so viel. Ja. Bei Cochlea-Implantat sind sie ja sozusagen außerhalb des Gehirns in Anführungszeichen, aber es ist nichts anderes als ein Implantat, das elektronisch sozusagen in der Lage ist, Signale umzusetzen. Bei der tiefen Hirnstimulation ist es so, dass sie eigentlich im Prinzip auch Elektroden tief ins Gehirn vordringen lassen an Orte, die sie dann gezielt stimulieren oder nicht stimulieren. Alles Elektrik.
Ja.
Sie stellen an, sie stellen aus und sie messen da drin. Das heißt, das sind natürlich die Vorläufer da davon. Und jetzt nehmen sie das Ganze auf ein höheres Niveau, weil sie von der Peripherie, also Cochlea, über die sogenannten Stammganglien, das heißt in der Tiefe des Gehirns, die unwillkürliche Bewegungen steuern, tatsächlich sich vortasten an das, was den Menschen ausmacht, nämlich das Großhirn, wo sie denken mit, was immer Denken ist. Aber und das Einfachste ist, deswegen machen es ja viele, Bewegung. Das Nächste ist Sprechen. Und dann kommen alle anderen Dinge. Wenn sie rechnen, lesen, schreiben, nehmen, können komplexe Handlungsabläufe nehmen. Die Frage ist, was ist Intelligenz, was ist nicht Intelligenz? Die Frage ist, was ist Erinnerung, was ist nicht Erinnerung? Und so weiter. Es wird kein Limit geben, das nicht jemand versucht zu erforschen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren Sachen sehen werden, von denen wir eben auch nie gedacht haben, sie sind realisierbar.
Na, auch nochmal dazu erzählen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich war jetzt vor kurzem in Aachen auf der DGNC-Jahrestagung, also auf dem Kongress oder der Gesellschaft der Neurochirurgie, auf der Veranstaltung. alleine wenn man da sieht, wie viele Papers, wie viele Publikationen da sind und in welche Richtung es geht, das ist faszinierend, was sich da in dem Bereich, gerade in der Neurochirurgie, so wie wir es am Anfang auch gesagt haben, tut. Jetzt kommen wir mal zum Kapitel, da wird es jetzt ein bisschen detaillierter und zwar für den Patienten oder wie wir auch sagen, Probanden. Professor Meyer, wenn wir über Gehirn-Computerschnittstellen berichten, häufig der Eindruck, es könnte künftig ja jeder Mensch mit einer Querschnittslähmung von dieser Technologie profitieren. Weit sind wir ja allerdings noch gar nicht. Lassen Sie uns deshalb ganz konkret darüber sprechen, für welche Patientinnen und Patienten solche Verfahren derzeit überhaupt in Frage kommen oder möglich sind. Wenn heute ein Patient mit so einer Querschnittslähmung zu Ihnen in die Klinik kommt, woran erkennen Sie zunächst, ob ein Gehirn-Computerschnittstelle grundsätzlich eine mögliche Behandlungsoption sein könnte und in welche Richtung geht es da überhaupt?
Ich muss sozusagen ganz am Anfang Ihrer Frage einhaken, weil es sind keine Behandlungen im Moment, nirgendwo, für keine Indikation bei sogenannten Brain-Computer-Interfaces oder Computer-Gehirn-Schnittstellen. Das ist alles experimentell, das ist alles Grundlagenforschung. Das bedeutet, ein Patient, der jetzt reinkommt mit einer Querschnittslähmung, wird im Moment nie ein Kandidat sein, der damit in Kontakt kommt, außer in einem experimentellen Setting. Das Ziel ist, über diese Experimente etwas zu entwickeln, was sie dann, das hatte ich vorhin gesagt, die sogenannte Translation in die klinische Anwendung, was sie dann tatsächlich beim Patienten mit einer Querschnittslähmung anwenden können. Im Moment gibt es sozusagen nur Untersuchungen darüber, wo es wie eingesetzt werden kann. Und da gibt es klassische, in Anführungszeichen, Indikationen für diese Experimente. Die fokussieren sich in allererster Linie auf den Verlust von Bewegung. Da ist eine Form natürlich, wenn Sie eine Querschnittslähmung haben, weil dann sozusagen das Halsmark durchtrennt ist, dann können Sie einfach nicht mehr bewegen, so wie bei Michael Mehringer, dem Patienten, den jetzt jeder kennt. Ja. Das ist eine Indikation. Eine noch häufigere ist allerdings bei neurologischen Systemerkrankungen, in kurz heißt es ALS, amyotrophe Lateralsklerose, wo sozusagen verloren geht, isoliert die Bewegung. Und zwar nicht nur jetzt im Bereich der oberen oder unteren Extremität, sondern sie können auch nicht mehr sprechen, weil ihre Schlundmuskulatur oder ihre Sprache, womit sie ein Wort erzeugen, nicht mehr funktioniert. Das sind die häufigsten Indikationen. Wir haben jetzt zusätzlich noch eine Patientin, die tatsächlich eine höhere kognitive, also eine höhere geistige Funktion verloren hat, nämlich Sprache an und für sich. Und dann gibt es noch die Indikationen, das ist aber auch alles experimentell, bei Leuten, die sozusagen blind sind, aber blind sind, weil ihre Augen per se nicht funktionieren, aber das Gehirn intakt. Da gibt es einige Implantationen, wo man sozusagen quasi Kameras nimmt und dann dasselbe Implantat, das Sie jetzt gesehen haben, in eine Stelle hier hinten an der Gehirnrinde implantiert und dann stimuliert und dann tatsächlich sie Eindrücke erzeugen kann. Das sind so die experimentellen oder das ist das Feld der experimentellen Indikationen, die es bisher gibt. Wenn das dann funktioniert, dann können Sie das natürlich übertragen auf alle anderen Indikationen, die Patienten durch irgendetwas behindert, Schlaganfall oder sonst irgendwas.
Genau, das wäre so die nächste Frage gewesen. Geht es dann schon in die Richtung Schlaganfall, Multiple Sklerose, Parkinson, Locked-In-Syndrom und so weiter?
Genau. Ja. Aber das ist Zukunftsmusik, ja.
Ja.
Da muss man realistisch sein. Ich bin überzeugt davon, das wird erreicht werden. Aber ich weiß nicht, für welche Erkrankungen, in welchem Zeitraum, wie effektiv es ist. Und es ist ja wie immer so im medizinischen Fortschritt, man muss klein anfangen. Und dann wird's größer.
So ist jede Operation entstanden. Man hat klein angefangen und, hat sich dann weiterentwickelt. Die nächste Frage. Die stelle ich in einem Jahr wieder, die wäre nämlich gewesen, wo liegt denn derzeit die Grenze? Welche Patienten und Patienten würden denn heute bewusst oder wem sie das abraten würden? Geht ja gar nicht, weil wir jetzt auch gar nicht so weit sind.
Ja, genau. Sie haben ja keinen Patienten, dem sie es raten können, sondern sie rufen ja, sie überlegen sich, bei welcher Indikation kann es nützen und wo will ich forschen? Und dann machen sie einen Aufruf und sprechen dann gezielt Patienten an und suchen unter denen, die sich gemeldet haben, zum Beispiel mit einer Erhöhung der Querschnittshemmung oder mit einem Schlaganfall, diejenigen raus, die in Anführungszeichen ideal sind für dieses Experiment. Ihnen auch bewusst ist, dass sie keine Patienten sind, sondern dass sie Teilnehmer eines Experiments sind, sehr wichtige.
Wenn ich das so richtig gesehen habe, korrigieren Sie mich gerne, ist genau gerade, läuft so ein Aufruf, glaube ich, von Ihnen
in der
Klinik, genau.
Genau,
ich, wir blenden es hiermit ein, falls es da jemand gibt, der sich melden will, darüber gerne melden. Zusammengefasst muss man sagen, das bedeutet ein Gehirn-Computer-Schnittstelle, wie ich es jetzt immer in der deutschen Sprache nenne, einfach weil es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer leichter ist. Es ist halt kein universelles Verfahren für die Betroffenen, sondern kommt nach einer sorgfältigen medizinischen Auswahl auch gar nicht in Frage, weil es experimentell ist und weil es eben jetzt in dem Fall zwei Probanden waren, um das mal ganz klar festzustellen oder niederzuschreiben. Jetzt kommen wir mal zu der Diagnostik und zu der Auswahl eigentlich. Wie läuft denn sowas eigentlich ab? Wenn die grundsätzliche Einigung ja besteht, also dass sie sagen, das ist jetzt der Proband, wie bei dem Michael jetzt zum Beispiel, beginnt ja eigentlich erst der medizinische Weg so in dem Ganzen. Viele stellen sich vermutlich vor, dass anschließend zeitnah operiert wird. Tatsächlich ist das aber ja gar nicht so. Nehmen Sie uns doch mal mit. Eben in dem Fall zum Beispiel bei dem Michael, ein Patient kommt erstmals, wie läuft denn der Weg dann eigentlich im Detail?
Also es ist ja so, wie ich es gesagt habe, wie Sie auch gesagt haben, es gibt einen Aufruf und dann melden sich die unterschiedlichen Patienten, meistens relativ viele inzwischen, weil es eben jetzt so medienwirksam da ist und die Leute ein großes Interesse tatsächlich daran haben und es auch positiv aufnehmen. Melden sich relativ viele und dann wählen sie aus denen nach medizinischen Kriterien denjenigen aus oder diejenigen aus, wo sie denken, da könnte es funktionieren. Das hat zwei Aspekte, dann noch mehr, aber zwei ganz grundsätzliche Aspekte. Einen rein medizinisch. Ja, es muss eine Erkrankung sein, die nicht schnell fortschreitet, weil sie brauchen ja Zeit. Sondern das Endstadium einer Erkrankung, in dem Fall einer Querschnittslähmung nach Unfall und nach Verletzung. Und dann müssen Sie nach Untersuchungen wie Kernspintomographien und sogenannten Kartierungen des Gehirns sicher sein, okay, nach rein anatomischen und funktionellen Gesichtspunkten kommt der Patient in Frage. Da gibt es dann auch noch ein paar, die übrig bleiben und dann entscheidet sich tatsächlich es über weiche Kriterien ist vielleicht zu schlecht formuliert. Aber die Psyche des Patienten und die Einbindung in sein soziales Umfeld. Die Einstellung des Patienten zu der Sache. Es müssen ganz lange Gespräche geführt werden, dass völlig klar ist, dass sein persönlicher Nutzen für die großen Anstrengungen, die er übernimmt und die Gefahr, in die er sich begibt, ist halt die Operation, sehr viel geringer sein wird als die Erkenntnis, die sozusagen dann für die Zukunft, für die Menschheit entsteht. Diese beiden Sachen, die Einbindung in ein intaktes soziales Umfeld, die Zuverlässigkeit und dieser Neudeutsch Spirit, die müssen zusammenkommen. Und bei Michael Mehringer sieht man das ideal. Er hat ein extrem intaktes, um ihn sorgendes soziales Umfeld. Er ist ein schlauer Kerl, er hat überlegt, und wusste ganz genau, vielleicht kann ich mal den Roboterarm bedienen damit und mir sogar einen Maskrug hochheben und sowas. Ja. Also das ist sein Traum. Man würde sagen, eine Kaffeetasse, aber das sind so kleine Sachen. Oder mein Handy damit bedienen oder sowas. Das sind realistische Dinge. Die kann er erreichen, aber das ist ja nicht jetzt sozusagen für uns beide, wie wir gesund hier sitzen, klingt das so, hat es ja eine Kleinigkeit.
Aber für jemanden riesengroß.
Für jemand wie ihn ist es riesengroß. Nichtsdestotrotz ist sein Nutzen geringer als den, den er weitergibt.
Ja.
Aber auch daraus, das ist der zweite Charakterzug all dieser Probanden, zieht er auch einen persönlichen Gewinn. Weil er hat eine Lebensaufgabe. Er hat auf einmal eine Aufgabe.
Er ist in dem Projekt da mit fest.
Der wichtigste Mann.
Genau, ist der wichtigste Mann.
Ich sage immer, in 20 Jahren weiß keiner mehr meinen Namen, aber den von ihm schon.
Weil, was wird denn so bei den Untersuchungen dann im Vorfeld so gemacht? Können Sie uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
In erster Linie brauchen Sie sozusagen eine anatomische Bildgebung, ist ja heutzutage kein Problem. Das weiß jeder, der Zuschauer meines Erachtens, eine Kernspintomographie, die heutzutage so auflösend ist, dass Sie wirklich jedes anatomische Detail sehen. Und dann machen Sie bestimmte Untersuchungen, ohne dass ich es jetzt zu sehr ausführen will, die auf diese anatomischen Strukturen dann den Ort projiziert, wo zum Beispiel Bewegung entsteht, wo Sprache entsteht, und so weiter und so weiter und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Wir haben eine ganz bestimmte, die sehr zielgenau ist. Und die haben wir dann sozusagen in dem anatomischen Bild. Dieses tragen wir in den OP und darüber können Sie sozusagen im OP, weil unsere Operationen alle navigiert werden. Das heißt, ein Tracker im Raum sagt mir, wo mein Instrument, das ich in der Hand halte, ist. Und wenn ich da genau auf den Punkt aufs Gehirn gehe, dann sehe ich das auf dem Bild. Weiß ich, genau dahin muss das sein. Ich kann es zeigen, wenn Sie wollen, wie sowas aussieht. Das ist tatsächlich sozusagen von dem Patienten, wo wir gesprochen haben, das ist eine 3D-Rekonstruktion seines aus einem Kernspintomogramm seines eigenen Gehirns. Und diese Punkte hier, in dem Fall, sind zum Beispiel die Repräsentationen unterschiedlicher Sprache. Und das sehe ich auch im OP, wenn Sie das vergrößern, dann sehen Sie es zum Beispiel hier. Hier sind zum Beispiel, das ist tatsächlich das von Michi Mehringer, das sind die vier Punkte da unten rechts in dem Bild, die wir angesteuert haben. Und hier sehen Sie ein Bild, wie ich es dann sehe. Das ist die Spitze eines sogenannten Pointers der Navigation. Da fahre ich den Punkt an, sehe es dann unter meinem Mikroskop, wo ich bin, und genau da platziere ich dann die Elektrode.
Ja. Also wirklich sehr, sehr spannend. Vielen lieben Dank, dass Sie uns da mal so ein Beispiel auch mitgebracht haben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen es auch nochmal in größer hier oben parallel oder haben es parallel dazu gesehen. Vielen lieben Dank. Jetzt bei den ganzen Recherchen im Vorfeld, Herr Professor Meyer, nochmal bei dem, wo es um die Diagnostik, Untersuchungen und so weiter geht, wie wichtig ist denn die Rolle der neuropsychologischen Testungen?
Ja, ich hatte es Ihnen ja gerade gesagt, eine neuropsychologische Testung findet dahingehend statt, dass man, wenn Sie so wollen, den Patienten untersucht, ob er stabil ist. Weil der Vater von Michi Mehringer hat, als sie diskutiert haben darüber, ob er es machen soll oder nicht, gesagt, du kannst es schon machen, aber dann ist es wie damals in der Lehre. Dann schmeiße ich dich aus dem Bett und du kannst nicht sagen, heute habe ich keine Lust. Also das mal ganz einfach so formulieren. Und er soll sich das überlegen. Die neurophysiologische Untersuchung, das ist das, was ja stattfindet danach. Das, was sozusagen das Auslesen, das Erkennen von Mustern, von Aktionspotenzialen, also sprich dem Erregtheitszustand der einzelnen Nervenzelle, das ist klassische Neurophysiologie. Und das ist das, was zum Beispiel in unserem Fall Simon Jakob macht, weil er da drauf spezialisiert ist. Das ist dann die Kunst aus den Mustern, hatte ich vorhin ein paar Mal schon gesagt, aus den Mustern, wenn Sie so wollen, kreativ Gedanken zu erkennen.
Jetzt haben Sie gerade schon einen Namen genannt und genau jetzt kommen wir in das Thema und viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es von mir, ich bin ja ein Riesenfreund der interdisziplinären Zusammenarbeit. Und jetzt ist es ja auch bei der Brain-Computer-Interface so, dass es ein Paradebeispiel ist für moderne Teammedizin. Welche Fachrichtungen arbeiten denn eigentlich bei so einem Projekt zusammen? Also können Sie uns da mal so ein paar nennen?
Also, Sie brauchen zum einen mich, den Kliniker-Operateur, dann brauchen Sie den Neurophysiologen, dann brauchen Sie den Informatiker, in Anführungszeichen den KI-Experten, dann brauchen Sie den Robotiker, weil Sie haben ja einen Effektor, in dem Fall einen Roboterarm, Sie können alles mögliche noch haben. Sie brauchen denjenigen, der perfekte Bildgebung macht. Und wir haben als integralen Bestandteil unserer Forschungsallianz sozusagen von Anfang an die Ethik mit drin. Unser Institut für Ethik ist ja relativ prominent. Und einer der Professoren dort, Lenka, ist also der europäische Experte für Neurotechnologie. Und das ist uns sehr wichtig, weil wir hatten ja vorhin schon mal angesprochen, das sind ja ethische Grenzen, sind Gefahren dabei und ich will nicht für mich die Verantwortung allein haben, kann ich gar nicht, weil ich nicht in der Lage bin, die ethischen Dimensionen für mich allein, kann ich für mich allein zwar beurteilen, aber das ist nicht maßgeblich. Ja. Ja. Und das ist das Team, das bei uns eigentlich zentral das Ganze macht.
Es gibt einen Zeitpunkt, an dem sich das gesamte Team zusammensetzt und gemeinsam entscheidet, ob jetzt in dem Fall so ein Proband tatsächlich für die Implantation geeignet ist.
Ja, klar. Und es ist weit im Vorfeld, deswegen dauert es ja, es wird irgendwann mal schneller gehen, aber wenn man Routine drin kriegt, man weiß, aber das hat 1,5 Jahre gedauert. Und natürlich, es müssen sich alle einig sein, jawohl, es funktioniert. Der Chirurg muss sagen, ja, das geht bei dem. Der Neurophysiologe muss sagen, ich habe hohe Zuversicht, dass wir gute Signale kriegen. Der Neuropsychologe sagt, ja, der Patient ist stabil. Der Ethiker sagt, ja, mit dem, was wir insgesamt als Experiment vorhaben, ist man nicht jenseits von Grenzen, die unverantwortbar sind.
Ja. Zusammengefasst, bevor überhaupt so eine Operation gedacht wird, steht ein sorgfältiger interdisziplinärer Vorbereitung bevor.
Natürlich.
Zwischen allen Bereichen. Und genau das schafft die Grundlage für den späteren Erfolg. In dem Fall, muss man ganz klar sagen, uns finde ich wirklich gut.
Das macht es übrigens auch schwierig. Sie müssen ja erst das alles mal in einem Haufen zusammen haben.
Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, wer Ihre Klinik kennt, alleine schon von außen, das ist ein riesengroßer Campus, dass da überhaupt alle Leute zusammen an einen Ort finden, um sich darüber zu unterhalten.
Ein Teil ist Zufall und Teil ist natürlich, wenn es dann mal soweit ist, zieht es natürlich auch Leute an.
Klar.
Aber am Anfang steht sicher, das hat er versucht zu beschreiben, ein Zufall, dass ich die Idee hatte und dann kommt Simon Jakob und sagt, ich würde es gerne machen. So.
Ja, auf jeden Fall wirklich Hut ab. Meinen größten Respekt davor.
Und dann haben wir natürlich jetzt, sagen wir mal, von Dekodierungs- und Robotikseite her mit dem Munich Institute of Robotics und Machine Intelligence, das ist ja ein eigenes Institut der TU München, riesiges, natürlich eine der weltführenden Institute. Auch noch da, wie gesagt, ist auch Zufall, aber es ist natürlich auch der Wille, es zu machen.
Ich muss dazu sagen, klar, der Zufall, aber das ist auch immer der Wille. Also so, wie Sie es gerade gesagt haben, und dann das Team auch so zusammenzustellen und das, und wir wissen alle, jeder weiß auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich komme ja auch aus dem klinischen Bereich, wie schwer das auch ist, dann die Meinung, also jeder hat ja eine andere Meinung, und die dann am Ende zusammen zu einem Nenner zu finden und gerade die Fachrichtungen aufgezählt, wirklich faszinierend.
Nein, das Problem ist, um noch dazu zu fügen, einer muss ja die Verantwortung übernehmen und das bin nun mal ich, weil ich für die OP durch, ich leite die Klinik, operiere einen Patienten, mich 4x64 Nadeln ins Hirn stecke, der nichts hat, Anführungszeichen. Ja. Und der auch nichts davon hat, relativ wenig. Das müssen Sie ja auch erstmal beantworten. Über der Öffentlichkeit, aber auch gegenüber allen Kollegen, die im Klinikum arbeiten und die mit Ihnen arbeiten. Und das können Sie nicht einfach von oben herab diktieren. Mhm. Aber Sie müssen die Verantwortung übernehmen wollen. Und da ist einer der großen Punkte, warum es so wenig Leute sind, wenn mehr werden. Aber man fragt sich ja immer, jeder ist interessiert an dem Thema, warum macht das nicht?
Richtig. Ja.
Warum macht das nicht?
Es ist tatsächlich ein großes Thema, da können wir wahrscheinlich eine ganze Folge draus machen. Viele Ideen und jeder schreit am Ende, wenn was erfolgreich war, juhu, ich war dabei, aber wie viele dann gemacht haben und so weiter, wirklich, ja. Jetzt gehen wir in den Bereich, den Sie gerade schon angesprochen haben, nämlich in einen ganz spannenden Bereich, und zwar in den OP. Spätestens an dem Punkt denken ja viele Zuhörer, jetzt geht es um eine Operation am Gehirn. Alleine dieser Gedanke löst ja schon bei vielen Respekt aus oder sogar Angst. Deshalb möchten wir diesen Eingriff gerne Schritt für Schritt so ein bisschen nachvollziehen. Wie bereiten Sie und Ihr Team sich denn auf einen solchen Eingriff vor? Was geschieht in den Tagen und Stunden unmittelbar davor?
Also jede OP, die Sie am Gehirn durchführen, wird heutzutage sorgfältig geplant. Und mit den Mitteln, den technologischen Mitteln, die es zur Verfügung haben, ist es sogar kein Problem. Das heißt, die Planung einer Operation, so wie diese, ich habe sie Ihnen gerade gezeigt, ist per se Nichts Außergewöhnliches, aber das müssen Sie als Routine haben, ist auch eine Voraussetzung, damit es klappt. Jeder einzelne Hirntumor, den wir operieren, das sind ja viele hundert im Jahr, wird genau auf dieselbe Weise vorbereitet, geplant und operiert. Nur, dass ich dort sozusagen dann etwas rausmache, was krankhaft verändert ist, wenn ich in diesem Fall nur etwas implantiere in jemand, der eigentlich keinen operativen Eingriff dieser Art bräuchte. Aber das Prinzip der OP ist identisch zu allen Hirntumoroperationen. Und weil wir das seit 18 Jahren so machen, ist es auch kein so großer Ablenkungsfaktor, diese OP-Vorbereitung oder sonst irgendwas.
Ja. Wenn Sie uns jetzt mal mitnehmen in den OP, wie beginnt dann so eine Operation und welche einzelnen Schritte folgen denn bei der Implantation so ein bisschen im Groben?
Also im Groben ist es so, wie jede andere Operation am Hirn auch. Der Patient ist in diesem Fall im schlafenden Zustand. Sie können ja Gehirnoperationen auch im wachen Zustand machen. Kommt in den OP rein. Sie haben sozusagen über diese Software, die diese Bilder generiert, relativ genau die Vorstellung, wo Sie hinwollen. So planen Sie den Hautschnitt. So planen Sie die Öffnung des Schädels. Alles standardisiert. Alles nichts Besonderes. Dann machen Sie die harte Hirnhaut auf und sehen die Gehirnoberfläche vor sich. Und dann suchen Sie per Navigation die vorgeplanten Eintrittsstellen für dieses Implantat. In dem einen Fall, dem neueren, was ich Ihnen gerade zeige, legen Sie es einfach oben auf. Über die Stellen, die Sie markiert haben, wo Bewegung oder Gefühl ist. Und bei denen, was ich Ihnen auch gezeigt habe, dem Eltern, müssen Sie das sozusagen mit einer bestimmten Vorrichtung ins Gehirn quasi einschießen.
Was mich ja wirklich beeindruckt, ist, wie enorm präzise und sorgfältig die Vorbereitung da auch ist. Und gleichzeitig bedeutet, dass die Operation zwar zentraler Schritt ist, der eigentliche Behandlungserfolg, aber erst durch die anschließende Maßnahmen und Learning von dem KI entsteht.
Das Wichtige kommt danach.
Genau, da kommen wir nämlich jetzt dann gleich nochmal drauf zu. Herr Professor Meyer, wenn man über eine Gehirnoperation spricht, denken viele Menschen ja automatisch, dass mit der erfolgreichen Implantation als Wesentliches alles erledigt ist. Das hatten wir ja gerade auch schon mal. Doch tatsächlich beginnt ja danach erst der Teil der Geduld, Ausdauer, intensiven Zusammenarbeit, die einfach sehr, sehr wichtig ist. Nehmen Sie uns doch mal mit auf dem Weg, was passiert denn in den Stunden und Tagen unmittelbar nach der Operation?
Das Hauptproblem ist, dass Sie zumindest bei diesem Implantat, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, unmittelbar nach der Operation noch gar nicht sicher sind, dass es funktioniert hat, sondern Sie müssen 4 bis 6 Wochen warten, weil Sie ja, kann man sich ja vorstellen, selbst wenn das nur eine ganz kleine Nadel ist, ein Millimeter, setzen Sie eine Verletzung und dann können Sie nicht richtig ableiten. Das muss sich dann sozusagen auf Blatt gesagt einnockeln. Und nach 4 bis 6 Wochen wissen Sie, ob es funktioniert hat. Und oft ist es so, dass nur ein Teil der Elektroden funktioniert, aber es muss halt so sein, dass der überwiegende Teil funktioniert und dann können Sie sinnvoll ableiten. Und dann beginnt die eigentliche Arbeit. Jetzt bei Michi Mehringer, der irgendwann mal einen Roboterarm steuern soll, hat es ganz einfach begonnen, indem man ihm die Aufgabe gegeben hat, auf einem Bildschirm zu denken, er bewegt einen Cursor von links nach rechts, von oben nach unten, dann wird es schwieriger, dann hat man so kleine Kreise eingezeichnet, dann musst du den in den Kreis bringen und immer komplexer und das kann er jetzt und jetzt hat er einen sogenannten Avatar, also praktisch eine Computer-3D-Nachbildung des Roboterarms und da wird es natürlich komplexer, da soll er dann Unterarm bewegen, Oberarm bewegen, also des Roboterarms, Finger bewegen, Hand bewegen und so weiter. Und in dem Stadium des Trainings ist er. Das ist immer eins, er muss sich ja vorstellen und dann passiert es dann auch wirklich. Und wenn es dann passiert ist, dann weiß der Computer, es ist so und er selber weiß auch, es ist so. Das heißt, es sind lernende Systeme untereinander.
Jetzt haben Sie vorher einen ganz wichtigen Punkt gesagt oder einen ganz interessanten Punkt, auf den möchte ich nochmal kurz eingehen. Es dauert 4 Wochen, bis man überhaupt sieht. Hat es funktioniert? Bei diesem Implantat. Wie ging es Ihnen denn in den 4 Wochen? Haben Sie sich da Gedanken gemacht?
Ich möchte nicht zu herzlos klingen, aber ich wäre nicht der richtige Mann am richtigen Ort, wenn ich erstens nervös wäre, zweitens mir ständig Sorgen machen würde. Ich war sehr zuversichtlich, dass es gut funktioniert und es war ein Volltreffer, aber das war Glück. Dass ein paar ausfallen, ist immer so, aber rein prinzipiell ist die Implantation, ist rein von der Technik her, also wie sie die Kabel legen und sonst irgendwas. Ein bisschen anspruchsvoll, aber ich wusste, es hat funktioniert und hat ja vorher schon mal implantiert gehabt und wir hatten akut implantiert gehabt. Das heißt, ich habe Erfahrung, ich hatte wenig Zweifel, dass es funktioniert. Und wenn, dann hätte ich auch nichts machen können.
Wie haben Sie denn den Eindruck gehabt von dem Patienten in dem Fall? Wie ging es dem denn in den Wochen danach? Wie ist er damit umgegangen jetzt mit dem Implantat dann auch?
Das ist ein, er und sein Vater waren stationär dann eine Woche. Das sind grundsätzlich optimistische, fröhliche Menschen. Rehm hat das Schicksal hervorragend meistern. Wenn ich in der Früh, wenn ich da reinkommen bin, da waren die schon fröhlich und war alles gut.
Das ist doch eigentlich das Schönste zu sehen, wenn man reinkommt, eine frühe Visite macht und der Patient ist schon glücklich.
Die ruhen in sich und da gab es nie irgendwelche Zweifel.
Wie lange war, also ist denn dann so ein Krankenhausaufenthalt, ist das dann auch nur eine Woche oder?
Eine knappe Woche war das, glaube ich.
Welche Bedeutung haben denn eigentlich in solchen Operationsfällen, wir kennen es ja von anderen Hirnoperationen, so wir haben es ja vorher gesagt mit Tumoren und so weiter, dass man ja viel auch mit Physiotherapie, Ergotherapie, Neurorehabilitation hat und so weiter. Ist das dann in dem Fall auch?
Nein, Sie brauchen wegen der OP selber nichts Besonderes, aber wenn Sie eine hohe Querschnittslähmung haben, dann sind Sie abhängig von ständiger Physiotherapie und Ergotherapie und allem.
Vielen lieben Dank, dass Sie uns da mal wirklich in die heiligen Hallen mit reingenommen haben und auch danach in die Nachbehandlung. Das ist ja tatsächlich immer sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir mal in das ganze Chancen, Grenzen und ethische Verantwortung. Herr Professor Dr. Meyer, wenn wir über Gehirn-Computer-Schnittstellen berichten, entsteht oft große Hoffnung. Gerade deshalb ist eine ehrliche und wissenschaftlich fundierte Einordnung so wichtig. Sie haben es vorher ja auch schon mal gesagt. Wo stehen wir denn heute tatsächlich?
Nicht ganz am Anfang, aber am Anfang. Und mit der Geschwindigkeit, mit der das voranschreitet, an sehr vielen Orten inzwischen dieser Welt, na sehr viel ist relativ, aber an vielen Orten dieser Welt, und wenn man so schaut, Sie dürfen nicht alles glauben, insbesondere wenn es natürlich jetzt, sagen wir mal, kommerziell getrieben ist, was in den Medien geschrieben wird. Aber ich kann das hautnah ja mitverfolgen. Der Fortschritt ist da und in den nächsten 5 Jahren werden Sie tatsächlich erste Anwendungen an Patienten haben für ganz bestimmte Indikationen. In den nächsten 20 Jahren danach wird das ein ganz klar patientenorientiertes Feld sein, das viele, viele Indikationen haben wird. Aufgrund der Tatsache, dass die KI-Leistung noch besser wird, die Rechnerleistung, wenn Sie die da überhaupt brauchen, weil es gibt inzwischen die Chips, die brauchen gar nicht mehr so viel, weil sie erzeugen ja wahnsinnig Terabyte an Information, brauchen die gar nicht mehr. Und gleichzeitig wird es immer weniger invasiv, das heißt, die Schwelle, sich sowas einpflanzen zu lassen, wird immer geringer. Werden Sie sehen, dass das sozusagen auch den Schritt nehmen wird, von der reinen Anwendung am Patienten hin zu gesunden Menschen. Das ist ja jemand, der so plakativ und auch provokativ ist wie Herr Musk, gleich von Anfang an gesagt, aber nicht nur er, sondern auch Sam Altman und die ganzen Leute, die da investieren, haben gesagt, es wird eine Generation von Menschen geben, die haben 2 Gehirne, ein elektronisches und ihr eigenes. Und die werden miteinander verschmelzen. Da gibt's auch einen hervorragenden Artikel im Time Magazine darüber. Sehr, sehr solide recherchiert und gemacht. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das so sein wird. Und ich persönlich will natürlich niemanden übertriebene Hoffnung machen, weil ich auch nicht in Zukunft sehen kann. Aber aus meiner Perspektive, mit dem, was ich jetzt in den letzten paar Jahren gesehen habe, bin ich überzeugt, dass Anwendungen an Patienten, die stehen vor der Tür, wenn sie so wollen. Aber natürlich, wie immer, übertriebene Hoffnung nicht. Jetzt im Moment ist alles experimentell. Deswegen. Geduld ein bisschen, dann kommt schon.
Liegen denn die Grenzen, Herr Professor Meyer?
Ja, das bestimme nicht ich, das hatten wir vorhin schon mal. Ich bin Arzt und ich kann mich ja immer darauf zurückziehen, dass ich Patienten helfe. Jetzt in meiner Forschung und dann später, wenn es sozusagen, wobei, da bin ich nicht mehr da, das wird mein Nachfolger machen müssen. Wenn man es dann tatsächlich an Patienten anwendet, das ist ja etwas, was ethisch nicht angreifbar ist. In dem Moment, wo Sie die Grenze überschreiten, wobei es gibt natürlich da auch ethisch komplexe Fragen, wenn Sie dann Daten abgreifen, in Anführungszeichen abgreifen von höheren, also tatsächlich Gedächtnisleistungen, Gedanken des Patienten, dann wird es ja schwierig. Wem gehören die? Ja. Was darf man damit machen? Wer passt auf, dass das nicht missbraucht wird? Das sind ethische Fragen, die man jetzt klären muss. Deswegen haben wir ja auch den Ethiker von vornherein an Bord. Das andere ist, und das ist ganz klar, das sogenannte Human Enhancement. Das heißt, dass Sie ein stärkerer, besserer Mensch werden mit höherer Intelligenz und so weiter und so weiter. Das sind Grenzen, die kann ich nicht bestimmen, aber ich weise jetzt schon immer darauf hin, weil ich ein Türöffner für diese Art von Technologie bin mit dem, was ich mache. Die Gesellschaft per se, jeder Einzelne muss sich damit auseinandersetzen und politische Entscheidungsträger müssen sich damit auseinandersetzen, weil sie können das Feld nicht jemandem überlassen, der nicht kontrolliert ist. Und das spreche ich sowohl jetzt von Staatsmächten, aber auch von Kapitalisten, die kaum reguliert sind.
Jetzt haben Sie ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber Betroffenen. Wie gelingt es Ihnen, Hoffnung zu geben, ohne gleichzeitig Erwartungen zu wecken, die heute wissenschaftlich nur nicht so erfüllt werden können?
Indem ich das sage, was ich gerade eben gesagt habe. Wir sind noch am Anfang, dass ich nicht voraussehen kann, aber es ist guter Hoffnung bin, dass es für bestimmte Indikationen tatsächlich Hilfen gibt. Das sieht man jetzt schon bei einzelnen Patienten. Ja. Es gibt das Beispiel eines Patienten, der aufgrund einer amyotrophen Lateralsklerose, hatte ich vorhin gesagt, nicht mehr sprechen konnte, weil die Schlundmuskulatur nicht funktioniert. Der spricht zum Beispiel über einen Avatar, der kann sich wieder unterhalten mit seiner Familie. Es wird Michi Mehringer seinen Roboterarm bedienen können und sein Handy bedienen können. Und diese Dinge, die werden immer besser werden und das wird natürlich, Schlaganfallpatienten werden auch, wenn sie Sprache verloren haben, einen Teil ihrer Sprache zurückgewinnen. Das halte ich für realistisch. Jetzt ist es halt noch nicht da.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall auch schon mal auch für die offenen Worte und jetzt kommen wir zu dem Zugang der Innovation. Welche Voraussetzungen müssen denn geschaffen werden, damit solche hochinnovativen Verfahren künftig mehr Patientinnen und Patienten auch zugutekommen können?
Wir brauchen ein politisches Umfeld, das es zulässt. Und ein regulatorisches Umfeld, das es zulässt. Und das ist eines der Probleme, die wir in der EU haben, dass die Zulassung von Medizinprodukten dermaßen erschwert ist, dass wir praktisch kaum mehr ein Medizinprodukt in Europa zulassen können. Ja. Das gilt auch für Medikamente. Das ist eine Überreaktion auf die vorher vielleicht zu laxe Art und Weise, wie damit umgegangen ist. Aber sie brauchen auch den Willen, den politischen Willen, den gibt es hier an diesem Standort. Das ist auch einer der Gründe, warum es funktioniert. Und man muss schnell sein. Wir müssen schnell sein. Sie können nicht lange rummachen. Sonst, wenn Sie in 5 Jahren, sage ich immer, das habe ich vor einem Jahr gesagt, weil ich zum ersten Mal gefragt worden bin, wenn wir in 5 Jahren nicht die Position Nummer 1 in Europa halten und versuchen, unter die Nummer 1 bis 5 in der Welt zu kommen, dann laufen wir nur hinterher.
Ja.
Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass dieser Standort, die EU München, an diesem Standort München sozusagen in einer führenden Rolle ist, auch aus der Verantwortung heraus, weil dieses Umfeld das Ganze in sehr geregelten Bahnen machen kann, ohne dass die Menschen Angst haben müssen.
Professor Meyer, für den Punkt, den Sie bis jetzt alles uns über die Technik gesagt haben, schon mal vielen, vielen lieben Dank. Jetzt würden wir gerne noch ein bisschen in den weiteren Blick in die Zukunft, auch in der Neurochirurgie schauen. Wenn wir heute 10 Jahre vorausdenken, welche Entwicklungen halten Sie denn für realistisch?
Sie meinen in der Neurochirurgie insgesamt? Oder?
In der Neurochirurgie einfach insgesamt.
In der Neurochirurgie insgesamt werden Sie 2 bis 4 Schwerpunkte haben, die Sie stark interdisziplinär beackern müssen. Also Neurochirurgie wird der wichtigste Schwerpunkt sein, aus meiner Sicht, insbesondere im akademischen Umfeld. Woanders geht's halt noch nicht, bis es dann sozusagen Patientenversorgung ist. Neuroonkologie, das heißt also die Krebserkrankungen, sind ein weiterer Punkt. Da ein sehr frustranes Feld in der Neurochirurgie, wo sich aber doch sehr viel Fortschritte tun. Dazu braucht man den Chirurgen, aber den Grundlagenforscher, den Neurologen, den Strahlentherapeuten, der die Chemotherapie macht, die Systemtherapie macht und so weiter. Da tut sich sehr viel. Und dann ist es natürlich der Bereich der Wirbelsäule. Auch da verschiebt es sich hin von den gängigen Dingen, jedenfalls bei mir, wie Bandscheibenvorfall oder sonst was. Das ist sozusagen nicht für ein akademisches Umfeld interessant, aber durch die hohe Last an Tumorpatienten, die länger überleben, die dann auch schwerer krank sind und so weiter, hat sich das Ganze hin verschoben zu Tumoroperationen, zu Operationen bei schweren Infektionen, bei den Traumen hin zu ganz alten Menschen. Und dann das Gebiet der Gefäße, das ist das vierte Gebiet, das da ist. Und Traumen natürlich, ja. Aber diese vier Sachen werden sich entwickeln, unterschiedlich stark. Neuroonkologie wird ein ganz fester Bestandteil sein, Wirbelsäulenchirurgie auch. Neuroonkologie ist das Zukunftsfeld per se und die Gefäßerkrankungen sind für den Neurochirurgen etwas, was er beherrschen muss, aber was nicht weiter wachsen wird. Das ist mehr das Geschäft des Neurologen, weil es viel Schlaganfälle sind, wo wir als Neurochirurgen natürlich machen können.
Professor Mayer, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die zukünftigen Entwicklungen dieses Fachgebiets, welche wären das?
Tue ich mir immer schwer. Nein, grundsätzlich wünsche ich mir, dass das so weiterläuft, wie es in den letzten 10 Jahren gelaufen ist, dass das Fach, oder sagen wir in den letzten 20 Jahren, dass das Fach von einem reinen, als ich begonnen habe, Orchideenfach zu einem extrem relevanten Fachgebiet in der Medizin wird. Und mit dieser Grad der Neurotechnologie macht es einen ganz wichtigen Schritt dahin.
Naja, am Anfang hatten wir Sie gefragt, wie Sie denn eigentlich zur Neurochirurgie gekommen sind, Herr Professor Mayer. Und was Sie denn begeistert? Was begeistert Sie denn heute noch, nach den vielen Jahren, genauso wie am ersten Tag?
Das ist unterschiedlich. Am ersten Tag hat mich was anderes begeistert als jetzt. das kann ich Ihnen auch nicht so genau sagen. Für mich ist der Weg das Ziel. Ja? Was mich begeistert ist, dass ich gestalten kann, dass ich die Freiheit dazu hatte, dass ich auch den Willen dazu hatte und dass es oftmals geglückt ist. Und ich sehe, dass es nicht ganz umsonst war. Man muss sich beim medizinischen Fortschritt bescheiden. Die machen eine maximale Anstrengung für einen kleinen Fortschritt. In dem Fall ist es ein bisschen mehr wahrscheinlich, was weiß ich nicht. Aber was mir nach wie vor gefällt, auch für meine letzten paar Jahre, wo ich das noch mache, ist, ich will was hinterlassen, worauf man aufbauen kann. Das scheint jetzt ganz gut zu gelingen. Mhm. Wenn es weiter so gut läuft und wenn wir das Glück haben. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert. Ja. Also etwas gestalten und einen Weg führen. Da gibt es natürlich auch Irrwege, ja, aber das in den letzten 20 Jahren peu à peu ging das ganz gut so.
Professor Mayer, wenn wir uns in 10 Jahren wieder hier gegenüber sitzen würden, worüber würden Sie sich denn freuen, sagen zu können, so, das haben wir jetzt geschafft?
Also das, worüber wir gerade jetzt hauptsächlich gesprochen haben, die Neurotechnologie, dass da meine Vision tatsächlich aufgeht. Das wäre das für mich Entscheidende. Weiterhin würde ich mich freuen, wenn man jemand fände, der an der Institution, wo ich jetzt bin, also die ich leite, der besser ist als ich und das sozusagen in eine aufbauend auf dem, was existiert, in noch eine deutlich bessere und erfolgreichere Landschaft umwandelt. Wenn die beiden Sachen funktionieren, dann ist es gut. Ansonsten, Sie können sich sicher sein, wenn ich fertig bin, dann werde ich niemand sein, der rumsitzt und nachschaut und sich denkt, hey, was machen die da? sondern dann überlasse ich das und dann hoffe ich, dass, bin auch zuversichtlich, dass da jemand kommt, der das aufnimmt und weitermacht.
Aber noch, Herr Professor Mayer, haben Sie ja noch einige Jahre vor sich.
Ja.
Herr Professor Mayer, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Nicht nur für die Zeit, sondern vor allem, dass Sie uns heute einen so verständlichen und zugleich faszinierenden Einblick in eines der spannendsten Zukunftsfelder der modernen Medizin gegeben haben. Sie haben eindrucksvoll gezeigt, dass Gehirn-Computer-Schnittstellen kein Science-Fiction mehr ist, sondern mehr tatsächlich. Gleichzeitig haben Sie deutlich gemacht, wie viel medizinische Präzision, wissenschaftliche Verantwortung und interdisziplinäre Zusammenarbeit hinter jedem einzelnen Behandlungsschritt stehen. Und das finde ich vor allem die drei Punkte sehr, sehr wichtig, weil das muss man erstmal können. Ich bin überzeugt, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer diese Folge mit einem besseren Verständnis, aber auch mit realistischen Erwartungen verlassen werden können. Und genau das ist das Ziel von Medizin Direkt. Vielen lieben Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war Medizin Direkt, der Medizin-Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie etwas für sich mitnehmen konnten, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Weitere Inhalte, kurze Erklärungen und Einblicke hinter die Kulissen finden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen. auf Instagram, TikTok und weiteren Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.